Radio 1, das Berlinale Radio.
Ja, wir gehen jetzt ins Forum der Berlinale und reden über einen Film. Das kann man auch mal mit einem gewissen Stolz sagen. Den hat der ABB produziert. Also Sie sehen, da passieren auch richtig gute Sachen. Und gerade auf dem Gebiet so von Filmproduktion, Dokumentarfilm wird wirklich richtig viel gemacht. Das machen die Kollegen mit viel Liebe immer wieder möglich. Und auch dieser Film ist möglich geworden. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Durch den ABB. Es geht um den Großen Einar Schläf, also legendär. Und Elfriede Jelinek hat gesagt, einer von zwei Genies, der andere war Fassbinder, glaube ich. Und ich weiß auch, Jutta Hoffmann, die Sie alle kennen, große Schauspieler, immer gesagt, der war ein Genie. Das einzige Genie in meinem Leben. Und mit diesem Begriff geht man ja nicht so inflationär um. Es ist ein liebevolles Porträt, ein hochinteressantes, sehr politisches Porträt, auch über diesen großen Autor, Maler und natürlich Regisseur. Untertitel ist Ich habe kein Deutschland gefunden, finde ich auch total interessant. Und begrüße erstmal ganz, ganz herzlich die Regisseurin, die schon viele tolle Dokumentarfilme gemacht hat. Liebe Angst, denke ich sehr gern dran zurück. Und kennengelernt haben wir uns, glaube ich, mit dem Sportfreund Lötsch damals, auch ein Klassiker inzwischen. Ganz herzlich willkommen. Sandra Prechtl ist bei uns. Hallo.
Hallo.
Schöpferin von Einar Schläf. Ja. Und also wer Theater liebt, der kennt den Namen. Vielleicht, wenn er auch nie eine Inszenierung gesehen hat, man weiß, das ist einer der großen Theatergiganten. Und wie ist es dir ergangen? Er ist schon lange tot. Also du wusstest, du kannst mit ihm auch nicht reden. Das ist ja für einen Dokumentarfilm, für ein Porträt nicht die beste Voraussetzung. Aber es muss ja einen ganz starken Antrieb gegeben haben.
Ja, also interessanterweise habe ich ihn als Maler kennengelernt. Da ist er eigentlich relativ unbekannt. Und das war 2009, war in Halle an der Saale eine Ausstellung in so einem riesigen Warehouse von Karstadt, glaube ich, in einem leerstehenden. Und da sah ich oder stand ich diesen riesigen Deutschland-Tafelbildern gegenüber und hatte noch nie von ihm gehört. Und das ist auch etwas, was mich wirklich irgendwie quält. Ich war die ganzen 90er Jahre in Berlin, war ständig im Theater, war immer in der Volksbühne oder bei Heiner Müller, aber ich war nie in einer Inszenierung von Einar Schläf. Und dann war ich aber von den Bildern so beeindruckt, dann wusste ich, okay, ich will jetzt die Person dahinter irgendwie mich der nähern. Und dann habe ich angefangen, eigentlich seine Texte zu lesen. Also ich würde sagen, nach dem Theatermann ist er als Schriftsteller am bekanntesten, aber ich glaube, niemand hat sein Buch gelesen. Es heißt Gertrud und ist ein tausendseitiger, zweibändiger Monolog in der Ich-Form geschrieben aus der Sicht seiner Mutter. Und es ist eigentlich wirklich fast unlesbar, wurde damals mit Uwe Jonsson und so weiter verglichen.
Thomas Bernhard auch immer gerne.
Genau, genau. Und ich fand aber dann seine Tagebücher am interessantesten, weil also er ist 1944 geboren und hat wirklich am 17. Juni 1953 angefangen, Tagebuch zu schreiben. Also das Erste, was er beschreibt, ist eben, wie diese Panzer durch Sangerhausen fahren. Seine Familie lebte gegenüber von der sowjetischen Kommandantur und er war sehr nah dran und hat wirklich bis zu seinem Tod 2001 einfach Tagebuch geführt. Und das ist vielleicht auch gleich zu dem Titel, es ist eben wirklich ein deutsch-deutsches Tagebuch. Also es fängt an in dieser Provinz in der DDR, in Sachsen-Anhalt, geht dann nach Ost-Berlin und dann eben begleitet es sein Leben, ja.
Geht von Ost-Berlin dann später in den 70ern in den Westen. Also es ist eben auch eine deutsch-deutsche Biografie. Und du hast eine tolle Möglichkeit gefunden, eben ohne eigenes Material und ohne ein eigenes Interview trotzdem einen Film zu montieren, der so genau hineingeht in sein Leben. Es war wahrscheinlich eine Höllenarbeit, muss man sagen. Es hat lange gedauert.
Es war auf jeden Fall mein erster Archivfilm und der aufwendigste und anstrengendste und intensivste Film. Und ich hatte von vornherein entschieden, dass ich jetzt nicht zu Martin Wuttke gehe oder zu Elfriede Jelinek und sie interviewe. Und das war eigentlich für mich die Herausforderung, also wirklich nur aus dem Material herauszuarbeiten, weil er hat eben tausende Seiten beschrieben, also über Deutschland geschrieben, sein Leben beschrieben. Er hat vor allem auch tausende Fotos gemacht. Also er hat auch schon in den 70er Jahren angefangen, in Sangerhausen zu fotografieren. Er ist auch ein ganz begnadeter Fotograf. Es gab auch mal in der Akademie eine Ausstellung nur über seine Fotos. Das heißt, ich hatte also tausende Fotos. Ich hatte hatte tausende Texte und ich hatte, und das war das große Glück, eben alle seine Inszenierungen im Westen, also nicht die frühen in Ost-Berlin, die waren alle auf ganz grässlichem Videomaterial aufgezeichnet worden. Das, wenn Sie den Film noch sehen, dann sehen Sie da auch Passagen, die wirklich, also da krisselt die Leinwand so, aber das macht nichts, weil diese Wucht, die er hat, die kommt rüber. Und also für mich war der tollste Fund, der ganze Schläfnachlass ist im Archiv der Akademie der Künste, außer der bildnerische, der ist in Halle, waren Audioaufnahmen. Weil ich habe mir gedacht, also es gibt eigentlich erst ab den 80er Jahren bewegte Bilder von ihm. Also das erste Mal 82 hat er beim Bachmann-Preis gelesen. Ja. Davon gibt es
gewonnen,
Aufnahmen.
Übrigens, ne?
Nein, nur den dritten Preis.
Immerhin.
Jeder denkt, glaube ich, er hat ihn gewonnen.
Wenn man das so sieht, hättest du doch gedacht. Man hat einen Eindruck von seiner ja auch sehr schroffen Persönlichkeit. Also ich finde, du hast das auch sehr differenziert erzählt. Das ist jetzt kein Heldenbild. Wir haben Probeaufnahmen, also wenn er so probt. Und da geht's von ganz freundlich bis hin also zu richtigem Theaterkrach. Also er hatte so ein Spektrum an Gefühlsmöglichkeiten.
Ja, absolut. Also irgendwer hat gesagt, das fand ich so ein sehr schönes Kompliment, dass der Film auch so eine Wucht und so eine Zärtlichkeit hat. Und genau zwischen diesen beiden Polen bewegt sich seine Persönlichkeit. Und es gibt ein schönes, also es gibt sozusagen ein Interview im Film, aber das ist selber schon wieder Archivmaterial. Das wurde mit Martin Wuttke geführt, als er mit Schläf zusammenarbeitete. Also man muss sagen, Schläf ist nicht ohne Wuttke zu denken. Und Wuttke wurde eigentlich auch von Schläf mit groß gemacht, also er war schon bekannt. Und da sagt er eben, dass das völlig, also es waren sozusagen Verhältnisse auf diesen Proben, die er noch nie so hatte und danach auch nie wieder hatte. Und dass es eben zwischen einer wahnsinnigen Aggression und einer ganz großen, ja fast liebevollen Zärtlichkeit so hin und her kippte. Und ich habe dann wahnsinniges Glück gehabt. Ich saß schon im Schnitt und plötzlich rief eine Fotografin an, die hatte ich kennengelernt, die hat eben früher Schläf fotografiert in Frankfurt und sagte, Sandra, ich habe einen, das klingt jetzt wie so eine romantische, so eine Kiste unter meinem Sofa gefunden. Ich dachte die ganze Zeit, wo sind diese Aufnahmen? Und da hatte sie mit Video 8 eben Proben in Frankfurt gedreht. Toll. Und mit Martin Wuttke und Volker Spengler, und man sieht eben Schläf, wie er da agiert, wie er da rumtobt, wie er irgendwie selber dann anfängt zu spielen und so weiter. Also
das ist übrigens noch ein Phänomen, wir werden darüber vielleicht auch noch ein bisschen reden. Das gehört zu den vielen Anekdoten. Also viele Menschen haben ihn ja erlebt, erzählen von ihm, er war Stotterer von Anfang an. Und wenn er spielte, auch wenn er vorspielte oder selbst auf der Bühne stand, das gab es ja manchmal auch, sprach er absolut fließend. Also das ist auch so ein Phänomen und gehört auch so zum Mythos irgendwie, aber es ist eine wahre Geschichte, es war so.
Ne? Ja, und das hat er eigentlich wunderbar erklärt, weil er sagt, wenn er spricht, also wenn er jetzt hier sitzen würde, würde er wahnsinnig stottern, aber wenn er Nietzsche spielt oder er hat Puntila gespielt, also er ist dann selber zum ersten Mal auf der Bühne wirklich mit der Hauptrolle, dann ist er ja eine andere Figur, und diese Distanz zu ihm ermöglicht ihm, zu vergessen, das Stottern zu vergessen, zu überwinden. Und in dieser Figur, ein Nietzsche oder ein Puntila, stottert eben nicht. Und da konnte er diese Distanz herstellen. Aber das Stottern ist mir ganz wichtig in dem Film, und ich fange auch mit seinem Stottern an.
Was zu tun hat mit Eroberung von Sprache. Einer schläf, ich habe kein Deutschland gefunden. Ein Film von Sandra Prechtl läuft hier im Forum der Berlinale, eine RBB-Produktion, sag's nochmal sehr gern. Und man erlebt diesen Mann eben auch biografisch. Also man bekommt schon die Geschichte von ihm mit. Sangerhausen spielt eine ganz große Rolle übrigens, diese Herkunft. Und das hat ja später für ihn auch nochmal zu einer großen Erschütterung geführt. Auch das fand ich wichtig, um ihn zu verstehen, als er sich dann so vertieft in die Nazi-Vergangenheit seines Vaters, die Lügen in der Familie versteht, auch merkt, dass da immer ein anderes Bild entwickelt wurde. Und da sind wir schon bei dem wichtigen Thema von ihm selbst, nämlich dieses sich Abarbeiten an Deutschland. Deshalb ja auch dieser schöne Titel, Zitat. Also das war sein großes Lebensthema.
Ja, absolut. Also das sieht man auch an den Inszenierungen und an den Stücken, die er ausgesucht hat. Also das wichtigste Stück für ihn ist Faust. Also daran hat er sich ein ganzes Leben lang abgearbeitet. Und für mich ist eigentlich so die Schlüsselszene von meinem eigenen Film diese Faust-Inszenierung, wo Wuttke Faust spielt. Und er sagt, eigentlich sind Faust und Mephisto eine Figur. Also das Böse ist auch in Faust, und der ist ein Verbrecher. Und dann gibt es diesen wahnsinnigen Jump von ihm, diesen geistigen, wo er dann sagt, also Weimar und Buchenwald gehören zusammen und das ist nicht das eine, ohne das andere zu denken. Und dann dachte ich, ja, wie komme ich jetzt von diesem Thema eben dazu, dass es wirklich sein Thema ist, weil der Vater war, also irgendwie, da ist sein Buch geht ja über seine Mutter und eigentlich geht es immer um seine Mutterbeziehung, aber der Vater war sehr gewalttätig, also darüber hat er auch ganz offen gesprochen. Also ich hatte schon Interviewmaterial, ich hatte nicht nur das Theatermaterial, sondern ich hatte 40 Stunden Material von einem alten Freund von ihm, der einfach gesagt hat, hier nimm und mach was draus sozusagen. Und genau da sprach er über diesen gewalttätigen Vater und dann habe ich gedacht, ja, also wenn wir bei Buchenwald sind, sein Vater war in der Wehrmacht und Schleef hat eben diese ganzen Familienfotos gesammelt. Das heißt, wenn man in das Archiv der Akademie geht, findet man auch die Fotos, die er selber gesammelt hat. Und da gab es unheimlich viele Kriegsfotos und ich habe eigentlich selten so direkt aus der Front, also der war halt Wehrmachtsoffizier am Ende dann, so Fotos gesehen, wo diese Gruppe dieser Männer, also diese Kriegsspiele spielt, also auf dem Foto, die inszenieren da Krieg. Und dann merkt man an den Fotos, es wird immer ernster und ernster. Und ich weiß, dass er eben im Russland-Feldzug war. Also man kann sich vorstellen, was er selber gemacht hat und was er gesehen hat. Und dann dachte ich, gut, dann wirklich nach Buchenwald und nach diesen Verbindungen, die Schleef selber zieht, muss ich mich jetzt auch mit dem Vater oder ihn sich mit dem Vater auseinandersetzen lassen. Und das hat er eben auch, das tut er dann in dem Film, auch vor laufender Kamera. Ja.
Was sehr berührend ist. Er ist in der DDR immer wieder angeeckt, er ist dann auch rübergegangen, Inszenierungen wurden verboten, das ist legendär, also die Fräulein Julie, das war eine Klassiker-Inszenierung eben mit Jutta Hoffmann, die verboten wurde, das war sicherlich auch einer der wichtigsten Gründe, dann doch wegzugehen. Aber, und da erinnert er mich übrigens an Thomas Brasch ein bisschen, also er geht von einem Deutschland ins andere, er wird aber auch dort nicht heimisch. Er hat da auch wieder große Probleme, auch ästhetische Probleme und er benennt das auch. Also das finde ich interessant, nicht, dass er da nicht hinstellt und sagt, ich bin als Opfer gekommen aus der DDR, und reite auf diesem Mythos weiter rum, sondern er eckt da auch und kritisiert auch diese Gesellschaft.
Ja, das war eigentlich das, was mich am meisten dann fasziniert hat. Aber das sind lauter so Fundstücke, weil ich dachte, wie erzähle ich eigentlich von seinem Ankommen im Westen? Ich weiß, dass er schwer depressiv war. Er hat 10 Jahre lang überhaupt nicht mehr inszeniert und hat dann angefangen zu schreiben, weil er dachte, gut, das ist, ich bin so mit mir beschäftigt und diesem eigenen schwarzen Loch, dass ich kann jetzt nicht ans Theater gehen und als Regisseur da agieren. Und dann habe ich ein Interview auch erst ganz spät gefunden vom Hessischen Rundfunk. Das ist eben von Anfang der 80er Jahre. Und da bringt er so grandiose Beschreibungen der westlichen Gesellschaft. Und das ist natürlich auch das, was mich interessiert. Ja, also ich bin selber aus dem Westen. Wie blickt jetzt jemand aus dem Osten, genau wie du sagst, ja, der sollte natürlich gleich vereinnahmt werden als einer, der sich nur an dem anderen System reibt, also dem Klassenfeind, nicht dem Klassenfeind, aber dem doch im Kalten Krieg mittendrin doch. Und dann bringt er eben eine unglaubliche Definition. Er sagt zum Beispiel, ja, die Freiheit ist gar nicht größer hier, sondern das ist eine andere Freiheit. Das ist die Freiheit der Bewegung, aber in den Gedanken. Er ist sogar so, geht so weit zu sagen, dass es da eigentlich eine größere Konformität oder einen größeren Anpassungsdruck gibt. Und das, finde ich, macht ihn auch so wahnsinnig aktuell und leider auch seine Besessenheit von dieser Kriegsthematik. Und ich fand es dann wirklich gespenstisch. Er hat dann Sportstück 1998 von Elfriede Jelinek inszeniert und da sieht man eben junge Männer in diesen Trikots, die in so, also eigentlich so Leni Riefenstahl-artig, ja, in so, werden, ja, genau, die sich ertüchtigen. Und warum? Weil sie in den Krieg geschickt werden sollen. Und während ich das schnitt, rückte das quasi immer, immer näher. Und ja, also deswegen finde ich ihn, das ist vielleicht auch dass der Vorteil, wenn man Archivfilm macht, dass man nicht von heute zurückblickt, sondern wir erleben wirklich, man ist, also es hat jemand aus dem Publikum so schön gesagt, man ist wirklich, man denkt ja, der Mensch ist da, jetzt in der Gegenwart und irgendwie gehört er auch in die Gegenwart, finde ich.
Da hast du ihn jetzt auch hingebracht mit deinem Film, dafür ganz herzlichen Dank. Ich habe kein Deutschland gefunden von Sandra Prechter. Erstmal lieben Dank und Glückwunsch natürlich zur Premiere hier auf der Berlinale.
Ja, danke.
Dankeschön. Der Film kommt im Herbst dann auch ins Kino und wird sicherlich ja irgendwann auch im Fernsehen gezeigt werden, eben auch im RBB. Aber erstmal Kino natürlich auswerten. Wir haben zwei Vorstellungen gefunden, die sind aber beide ausverkauft. Letztlich freut dich das ja auch, wenn du mal ehrlich bist. Donnerstag 21 Uhr Cinema Paris, vielleicht lässt sich ja irgendjemand rein. Sonntag 10 Uhr im Kolosseum. Aber wie gesagt, er wird dem früher oder später dann auch ins Kino kommen. Und wir sind jetzt auch schon wieder am Ende, sind morgen dann wieder hier, haben dann auch nochmal einen interessanten Dokumentar von ganz anders aus dem Forum auch, nämlich Szenario. Übrigens, wenn wir so viel über Dokumentarfilme reden, sollten wir nicht vergessen, Frederik Weißmann ist gestorben, einer der ganz großen, fast 100 Jahre alt ist er geworden, einer der ganz großen Meister des Dokumentarfilms, der auch dieses Beobachten mit eingeführt hat in die Filmgeschichte, dieses sachliche Zuschauen ohne Kommentar, auch Institutionen beleuchten. Und das macht Marie Wilke in ihrem Film Szenario. Da geht es nämlich um die Bundeswehr. Also es passt genau zu dem, was du am Schluss gesagt hast. Das ist so ein künstliches Dorf, wo wir eben Manöver abgehalten werden, wo man eben alles nachbaut, was zu so einem Dorf gehört. Und da gibt es auch Führungen, Leute gehen da rein. Und als sie angefangen hat, den Film zu machen, da war das auch eher so eine abstrakte Erkundung, hat jetzt eben auch eine große Aktualität. Also morgen bei uns Marie Wilke mit Szenario. Dir nochmal ganz lieben Dank und euch auch, dass ihr hier wart. Dankeschön. Applaus